Ist die Freude des Herrn bei euch? Ja, super, das ist sehr schön. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Mann, bei euch, mit euch, ich darf du sagen, oder? Wir sind Familie. Aber ich, genau, du bist einfach größer als ich, Hans. Genau. Ich denke, wir als Familie gehören, sagen untereinander doch auch du, ne? Wir sagen zu Jesus, unserem König, du, dann finde ich es genau richtig. Also ich habe mich, wie gesagt, auf diesen heutigen Morgen gefreut. Wisst ihr, es ist momentan so viel los, auch hier in der Region. Alpha-Kurse, wo man hin und her schaut. Jetzt hatten wir gerade Pro Christ, wo sich Leute bekehrt haben, bewusst sich entschieden haben, Jesus zu folgen. Das ist doch Grund zur Freude. Das ist nicht wunderbar? Gott ist wirklich am Bewegen. Er bewegt was unter uns. Und ja, das macht mich einfach froh. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Martin Walter. Ich bin seit 1991 in dieser Region hier. Habe 19 Jahre in Schleswig-Holstein gelebt und bin von der Sprache her einfach schwäbisch-resistent, hat man mir gesagt. Also es ist noch nicht so rübergeschwappt, dieses Schwäbische. Jetzt habe ich aber gemerkt, ich habe hier Rückendeckung, auch aus Norddeutschlands. Sehr schön, also von der, auch, schwappt nicht rüber, ne? Ihr seid auch schon 13 Jahre hier. Wie lange seid ihr schon hier? 25 Jahre hier. Ah ja, seht ihr. Also, wunderbar. Und als ich so die Einleitung von Hans gehört habe, habe ich gedacht, hat er in meine Unterlagen geguckt? Weil das ist genau das Thema. Das Thema ist, wie ist Gott? Wie ist Gott? Wisst ihr, es gibt ja so viele Gottesdienste, wo es um mich geht. Mir, meiner, oder wie heißt es dann? Mich, meiner, mich, mir oder so ähnlich. Oh Herr, segne uns vier. Es geht so oft um uns. Und ich glaube, im Gottesdienst wird Gott manchmal ganz schön vernachlässigt. Heute soll es mal um Gott gehen. Nicht schlecht für einen Gottesdienst, glaube ich. Oder es soll mal um ihn gehen. Mir ist es wichtig, dass wir ein ausgewogenes Bild von Gott bekommen. Wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann werde ich natürlich erinnert an jenen kleinen Jungen. Da war also ein kleiner Junge, war noch kleiner als du, Nils. Der war noch kleiner. Der war vielleicht 5, schätze ich mal. Oder 6, ich weiß es nicht genau. Der spielte am Strand. Nicht irgendwo so am Bodensee oder so, nee, richtig am Meer, am Atlantik. Und ein christlicher Denker ging an diesem Strand vorbei und sah, was der Junge dort machte. Der Junge hatte ein riesiges Loch gebuddelt und mit so einem kleinen Becher ging er dann immer zum Meer, schöpfte ein bisschen Wasser und lief rüber zu seiner Kuhle und füllte das Wasser da in die Kuhle rein. Und dieser christliche Denker, der sich die gesamte Zeit über seinen Weg darüber Gedanken gemacht hat, wie ist Gott? Der fragte den Jungen, was machst du denn da? Ja, ich versetze das Meer, ich kippe das Meer aus und schieb's in meine Kuhle rein. Und er musste natürlich zuerst lachen und dachte, hey, das Gleiche versuche ich ja auch gerade. Ich versuche mit meinem Verstand Gott zu erfassen. Wisst ihr, Gott ist immer noch größer, Gott ist immer noch genialer, Gott ist immer noch weiter, Gott ist immer noch eine Spur, nicht nur eine Spur, sondern erheblich über uns. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Und trotzdem, ich war vor kurzem in meinem Hauskreis gewesen, da wurde mir doch die Frage gestellt, sag mal Martin, wie kann das sein, wenn man die Bibel liest, dann denkt man im Neuen Testament, erleben wir den Gott, den wir heute auch proklamiert haben. Der Gott, der gnädig ist, der barmherzig ist, der treu ist, der liebevoll ist, ein fürsorglicher Herr. Und wenn man das im Alten Testament dann so liest, dann denkt man, oh, da hatte Gott schlechte Laune. Da hatte Gott. Und da habe ich gesagt, hey, ist es wirklich so? Ist das wirklich so? Und ich möchte euch so ein bisschen hineinführen ins Neue Testament an Bibelstellen, sage ich mal, die wir vom Neuen Testament her vielleicht gar nicht so gewöhnt sind, dass wir mal diese beiden Seiten Gottes empfangen. Und ich sage es euch aber gleich im Voraus, versucht mit eurem Herzen mitzuhören. Ja? Versucht mit eurem Herzen mitzuhören, weil es ist nämlich so, ich kann mit eurem Verstand euch einiges über den Charakter und im Wesen Gottes sagen. Es ist wichtig, dass wir eine Offenbarung von Gott bekommen. Er will sich in unserem Herzen selber vorstellen. Und das geht weit über unseren Verstand hinaus. Ich spiele dienstags immer Fußball mit meinen Fußballerkollegen. Die meisten von denen sind viel schlauer als ich. Aber gerade die Schlauen glauben nicht an Gott. Warum? Nicht, weil sie es nicht begreifen oder begreifen würden, weil ihnen die Herzensoffenbarung fehlt. Keiner von euch ist heute hier, weil er mit seinem Verstand sich überlegt hat, ja, das mit Gott ist, glaube ich, eine richtige Sache, ich glaube, ich mache das mal so. Nein, Gott hat sich in eurem Leben offenbart. Und diese Offenbarung, die muss wachsen in unserem Leben. Und darum versucht heute mit dem Herzen hinzuhören. Schauen wir mal ins Neue Testament. Hebräer 10, Vers 26. Ich steige gleich sehr steil ein. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden kein Opfer mehr, sondern nur die schreckliche Erwartung des Gerichts und ein wütendes Feuer, das die Gegner verzehren wird. Wer das Gesetz des Moses verwirft, muss ohne Erbarmen auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Meint ihr nicht, dass eine noch viel härtere Strafe der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, verachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir kennen doch den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich werde vergelten. Und ferner, der Herr wird sein Volk richten. Hebräer, Altes oder Neues Testament? Vers 31, noch ein Vers. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich gebe zu, ein sehr steiler Einstieg. Hebräer 12, 28 bis 29. Darum wollen wir dankbar sein, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen und wollen Gott so dienen, wie es ihm gefällt, in ehrfürchtiger Scheu, denn unser Gott ist verzehrendes Feuer. Wenn wir diese Bibelstellen des Neuen Testaments lesen, bekommen wir nicht den Eindruck, dass wir es nur mit einem einseitigen, barmherzigen, liebevollen, gnädigen Gott zu tun haben, sondern einen Gott, der heilig ist, der uns unsere Sünden klar vor Augen führt, der ein Gott, der Sünde nicht ertragen kann. Sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament sprechen davon, dass du und ich, dass wir alle mal Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle müssen mal vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute und für das Böse, was er in seinem irdischen Leben gewirkt hat. Jeder von uns wird mal Rechenschaft ablegen vor Gott. Jeder von uns. Und Gott wird fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Ja? Das hört sich nicht das hört sich so ein bisschen wie eine Prüfung an. Ja? Galater 6, Vers 7 bis 10. Der Paulus, der so viel von Gnade gesprochen hat, er selber schreibt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer im Vertrauen auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer im Vertrauen auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ja. Schreibt er an Nichtchristen oder schreibt er an Christen? Galaterbrief. An Christen. Der schreibt an Christen. Paulus. Immer wieder wird uns ein Bild von Jesus vermittelt, von dem Sanften, von dem Zarten, derjenige, der so sensibel mit den Menschen umgeht. Aber wenn wir das Neue Testament, im Neuen Testament mal unsere rosarote Brille abnehmen, das wisst ihr alle, wie ich ohne Brille aussehe, dann stellen wir fest, dass Jesus nicht so besonders sensibel mit dem reichen Jüngling umgegangen ist. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Und Jesus kennt den Götzen seines Lebens. Verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Aber Jesus, das kannst du doch nicht machen. Wir hätten gesagt, der Zehnte hätte gereicht, oder? Wenn du den Zehnten gibst und Jesus nachfolgst, ne, und die Gnade ganz wirklich in Anspruch. Nee, Jesus kennt die wunden Punkte in unserem Leben. Und er weiß, wo unsere Herzensgötzen sind. Da, wo uns Dinge so sehr ans Herz gewachsen sind, dass sie unser Denken so stark einnehmen. Es kann unser Sicherheitsdenken sein, das kann Anerkennung und Lob von Menschen sein, das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Es kann auch manchmal Macht sogar sein, unsere Herzensgötzen, unterschiedlichsten Dinge. Ja. Wie ist Jesus sensibel mit Petrus umgegangen? Petrus konfrontiert Jesus, als er zum ersten Mal den Jüngern erzählt, dass er gekreuzigt werden würde. Und was sagt Jesus? Was sagt zu ihm? Hinter mich, Satan! Wie würdet ihr euch fühlen, wenn Jesus euch das sagen würde? Ich glaube, ich würde mich sehr eingeschüchtert fühlen. Und Jesus sagt zu ihm, du denkst nicht, wie Gott denkt. Du denkst, wie Menschen denken. Boah, das ist nicht sehr sensibel, Jesus. Wenn Jesus die Pharisäer öffentlich der Heuchlerei bezichtigt, dann ist es auch nicht so sanft. Versteht ihr? Jesus war nicht der einseitige, immer nur liebevolle Gott. Er war liebevoll und treu auf der Erde denen gegenüber, die mit einem bußfertigen Herzen gekommen sind. Und die erkannt haben, ich bin ein sündiger Mensch. Denen gegenüber war er total fürsorglich. Aber die Leute, die noch dachten, ja, Jesus, jetzt komme ich auch nochmal zu dir, neben dem, was ich sowieso schon alles am Guten getan habe, wäre das ewige Leben auch nicht schlecht. Die Leute, die im Stolz zu Jesus gekommen sind, die haben manchmal eine ganz schöne Breitseite von ihm abbekommen. Ja? Versteht mich nicht falsch, Jesus ist liebevoll, das wissen wir. Aber was Jesus nicht ist, er ist nicht harmlos. Er ist nicht harmlos. Er ist der König der Könige. Wir haben es vorhin gehört, der Augen hat wie Feuerflammen. Leute, der Johannes, der hat Jesus als Mensch erlebt. Der hat Jesus als Mensch erlebt. Und obwohl er Jesus als Mensch erlebt hat und wusste, wie Jesus war, ist er in der Gefahr, sogar einen Engel anzubeten in Offenbarung. Und der Engel sagt, ich bin auch nur ein Diener, steh wieder auf, bete mich nicht an. Der hat schon weiche Knie bekommen bei einem Engel. Was meint ihr, wie es uns ergeht, wenn wir Jesus sehen? Er ist nicht harmlos, er ist unbestechlich in seiner Heiligkeit. Er fordert von uns ein heiliges Leben. Lest mal den Petrusbrief, nur die ersten 5 Kapitel. Ja? Wie oft ein heiliges Leben gefordert ist. Ja? Er lässt nicht 5 gerade sein. Ihr alle kennt die Geschichte von Ananias und Sapphira. Ja? Diese Geschichte, die ja eigentlich was Gutes wollten. Die wollten eine Spende an die Gemeinde weiterleiten. Okay, sie haben ein bisschen Geld abgezwackt und so getan, als ob alles Geld gewesen wäre. Und es hatte ihr Leben gekostet. Warum? Weil die Anerkennung von Menschen ihnen so wichtig war. Wie viele von uns, inklusive meiner Person, müssten sofort tot umfallen? Weil es uns so oft in dem, was wir tun, um die Anerkennung von Menschen geht. Stimmt es oder bin ich der Einzige, der... Ich glaube, ich bin der Einzige, glaube ich. Ja, okay. Okay, vielleicht seid ihr schon alle viel, viel weiter. Ja. Wir haben es gelesen, unser Gott ist verzehrendes Feuer. All diese Bibelstellen, die ich bisher gebracht habe, kommen nicht im Alten Testament vor, sondern im Neuen Testament. Ja. Wie kommt es, dass wir immer noch denken, dass der Gott im Alten Testament ein anderer wäre als der im Neuen Testament? Unser Gott verändert sich nicht. Was steht in Hebräer 9, Vers 24? Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Ja? Seine Maßstäbe verändern sich nicht. Man kann mit Gott nicht über Gerechtigkeit verhandeln. Er ist der Maßstab und nicht wir. Hebräer 12, Vers 14 steht, trachtet nach dem Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass niemand die Gnade Gottes versäumt, damit keine bittere Wurzel aufsprost, Schaden stiftet und durch die viele verunreinigt werden. Das Neue Testament fordert uns dazu auf, Heiligung zu streben. Es geht im Neuen Testament noch viel stärker als im Alten Testament um unsere innere Einstellung. Viel stärker als um äußere Handlungen. Im Alten Testament war es wichtig, dass wir äußere Vorschriften einhalten. Ich sage jetzt nicht, dass die innere Einstellung völlig, völlig uninteressant war. Siehe bei keinem Abel, es war auch wichtig, aber äußerer Gehorsam war im Alten Testament viel zentraler als im Neuen Testament. Und wenn wir denken, das Neue Testament, da hatte Gott plötzlich gute Laune, im Gegensatz zum Alten, die Maßstäbe des Neuen Testamentes sind viel höher. Im Alten Testament steht, du sollst deinen Freund lieben und deinen Feind hassen. Im Neuen Testament, Matthäus 5, Vers 44, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Für die Töchter gilt das natürlich auch. Der Maßstab des Neuen Testamentes ist viel höher. Warum? Du und ich, wir haben den Heiligen Geist. Damals war der Heilige Geist nicht über alles Fleisch ausgegossen, aber jetzt haben wir ihn, den Heiligen Geist, und er befähigt uns, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Stehe ich da? Ich persönlich, nee, da stehe ich leider auch noch nicht. Lange nicht. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir uns auf den Weg begeben, den Weg der Heiligung, dass wir danach streben. Ja? Es geht um unsere Herzenshaltung zu Gott und unsere Herzenshaltung zu Menschen. Und es geht darum, dass wir in unserem Charakter nach und nach verändert werden. 2. Korinther 3, Vers 17, ja? Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ja? Und jetzt kommt's, wir alle spiegeln mit unverhülltem, also mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden verwandelt werden in sein Bild, in das Bild von Jesus. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir auf dem Weg weiter vorwärts gehen, dass wir nicht stehen bleiben. Stagnation, stehen bleiben heißt Rückschritt. Und darum ist es wichtig, werden ermutigt. Leute, in der Nachfolge, gebt Gas. Gebt Gas. Ja? Ich komme nachher darauf, wie wir das machen können. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber jetzt ist die Frage, jetzt schauen wir uns doch mal ein paar alttestamentliche Stellen an. Jetzt schauen wir uns, was sagt denn die Bibel so im Alten Testament über den Charakter Gottes? Und ich gebe zu, ich habe mir ein paar schöne Bibelstellen rausgesucht. Also Jesaja 43, Vers 1 kennt ihr wahrscheinlich alle. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Feuer gehst, werden dich die Flammen nicht verbrennen. Wenn durchs Wasser, werden dich die Fluten nicht überfluten. Ja. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Der Heilige Israels, dein Erretter. Altes Testament. Was ich im Alten Testament besonders schön finde, ist, wir sehen ganz häufig einen emotionalen Gott. Einen gefühlsmäßigen Gott, der sich so sehr wünscht, dass sein Volk ist. Und dass er in ihrer Mitte wohnen kann. Und dass sie mit ihm gehen und er sich unter ihnen bewegen kann. Diese Sehnsucht Gottes nach seinem Volk finde ich im Alten Testament sehr stark. Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir und ich mache dich stark. Und ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Hier im Alten Testament kommen wir in Berührung mit diesem gnädigen, sanften, liebevollen Gott, der uns sehr liebt und der uns schützt und der uns beruft und der einen Plan hat für unser Leben. Ja? Und der uns ermutigt. Und der uns sagt, fürchte dich nicht. Warum muss Gott so oft sagen, fürchte dich nicht? Weil wir uns so oft fürchten, ganz einfach. Insbesondere dann, wenn Gott redet. Insbesondere dann, wenn wir eine Begegnung haben mit diesem lebendigen Gott. Und er sagt, fürchte dich nicht. Weil Gott ist immer noch für uns. Wenn er Heiligkeit von uns oder Heiligung von uns einfordert, dann doch, weil er Liebe ist. Weil er weiß, dass wir vorbereitet werden müssen für die Ewigkeit. Ja, so wichtig. Ich habe noch eine wunderbare andere Kostprobe aus dem Alten Testament für euch. Jesaja 54, Vers 10. Ja. Jesaja ist einfach herrlich. Mögen die Berge weichen und die Hügel wanken. Meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens wird nicht fallen. Er ist der Gott des Friedens. Und er hat einen Bund mit uns geschlossen, mit dir und mit mir. Ja? Und dieser Bund hat einen ewigen Charakter, der weit über das Leben hier hinausgeht. Ja? Und er wird die Lebenszeit der Berge überdauern. Also Himalaya-Gebirge wird es schon nicht mehr geben. Den Mount Everest, den könnt ihr vergessen, aber ihr werdet noch da sein. Wunderbar, oder? Das ist der Bund, den er mit uns geschlossen hat. Ihr Lieben, das ist auch der Gott des Alten Testamentes. Er verändert sich nicht. Wie kommt es denn oft, dass das Gefühl vermittelt wird, im Alten Testament ist Gott schlecht drauf, im Neuen Testament, da ist er plötzlich der Gnädige. Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Paulus, unser lieber Bruder Paulus, den wir alle sehr, sehr schätzen, sehr viel über die Gnade Gottes gesprochen hat. Und die Gnade ist ja auch wichtig, denn ohne die Gnade hätten wir alle keine Chance, vor Gott zu stehen. Ja? Das ist eine zentrale Sache. Ja? Aber wir müssen uns bewusst machen, der Vater hat seinen Sohn geopfert. Ich sag mal für mich, für meine Sünden, zur Zeit des Neuen Testamentes. Und das war für den Vater sehr, sehr hart, zu sehen, wie sein eigener Sohn am Kreuz stirbt. Und wisst ihr was? Jesus hängt dort am Kreuz. Und er wusste immer noch, dass Gott gut ist. Er wusste auch, als sein Vater ihn verlassen hat, weil die Schuld der gesamten Menschheit auf ihn war und zwischen Gott, dem Vater, und Gott, dem Sohn war, Gott ist immer noch gut. Warum? Jesus hatte eine absolute, vollkommene Offenbarung vom Vater. Wie oft zweifeln Menschen an Gott, weil ihnen was Schlimmes passiert? Ja? Sie wissen, in Syrien sterben Tag für Tag Tausende von Menschen. Aber das ist nicht so. Sie glauben immer noch an einen guten Gott. Aber plötzlich passiert ihnen irgendwas Schlimmes und plötzlich wird Gott in Frage gestellt. Irgendwas stimmt da doch nicht. Wisst ihr, Gott ist ein guter Gott. Ob du dieses Gutsein gerade erlebst oder nicht erlebst, ob deine Gebete erhört werden oder nicht erhört werden, ob du gerade spürst, dass Gott dir Rückenwind gibt und du die Gegenwart Gottes spürst oder nicht und du das Gefühl hast, Gott ist vielleicht weit weg. Gott ist immer gut. Gott ist gut, wenn er dich vom Krebs heilt und er ist gut, wenn er dich nicht vom Krebs heilt. Es hat nichts mit dir zu tun. Er ist der Souveräne. Er darf machen, was er will. Aber das Interessante ist, Gott hält sich an seine eigenen Gesetze, die er selber geschaffen hat. Und darum musste Jesus sterben. Und dieser Paulus, der so viel von Gnade gesprochen hat, sagt in Römer 6, Vers 15, heißt das nun, dass wir sündigen dürfen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Er sagt, keineswegs. Ihr wisst doch, wenn ihr euch zum Gehorsam an irgendjemanden verpflichtet, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven des Gehorsams oder Sklaven des Todes. Sklaven der Sünde. Derselbe Paulus, der so viel von Gnade spricht, sagt, das heißt nicht, dass ihr sündigen dürft. Die Gnade Gottes, steht im Titusbrief, ist erschienen, damit wir den irdischen Begierden, dass wir uns von den irdischen Begierden lossagen. Dafür ist die Gnade Gottes da, dass, weil der Heilige Geist in uns lebt, dass wir das wollen, was Gott will. Und dass wir das hassen, was Gott hasst. Und ihr Lieben, der heutige Aufruf, die heutige Predigt soll ein Stück ein Aufruf sein, in der Bibel zu forschen. Wie ist Gott denn? Lasst euch nicht täuschen. Es wird immer diese beiden Pole geben und die gab es schon damals im Neuen Testament. Die einen, die sprechen so viel von Gnade, so viel von der Liebe Gottes, so viel von der Barmherzigkeit Gottes, dass die Gerechtigkeit Gottes gar keine große Rolle spielt. Und die anderen, die sprechen so viel von der Gerechtigkeit und von der Heiligkeit Gottes und dass er Gehorsam einfordert, dass die Gnade völlig unterbelichtet ist. Und diese Pole, mit denen hatte Paulus schon zu kämpfen, mit denen hatte Petrus zu kämpfen, die ersten Christen hatten damit zu kämpfen, das zieht sich hin über die ganze Kirchengeschichte, dieser Kampf zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Und wisst ihr was? Das lässt sich nicht auseinander dividieren. Es gehört beides zusammen. Ja? Es gehört beides zusammen. Er ist der unveränderliche Gott. Er war immer heilig und wird immer heilig bleiben. Und er wird immer einen Ekel vor Sünde haben. Ich war am letzten Montag im Alpha-Kurs in Überberg, waren ungefähr 25 Leute da und wir waren so am Tisch, so beim Essen und dann habe ich die Leute so gefragt, ich habe so relativ schnell gemerkt, oh, das sind Leute, die sind noch nicht lange, die haben jetzt nicht so unbedingt diesen christlichen Background, ja? Die haben nicht so diesen Hintergrund. Und dann habe ich gefragt, wie war der Alpha-Kurs so, Daumen nach oben oder Daumen nach unten? Und sie sagten, ja, Daumen nach oben. Aber ich habe schon gemerkt, da fehlt noch so ein bisschen so der Durchbruch. Und dann meinte eine von diesen Frauen zu mir, aber ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum musste denn Jesus sterben? Hat sie immer noch nicht ganz verstanden. Und dann habe ich ihr ein Bild erzählt. Wir neigen ja so dazu, dass wir sagen, Jesus ist gestorben wegen unserer Sünde. Das stimmt auch, ja. Das ist wie, sag ich mal, so hat es der Gernot Elsner bei Pro Christ gebracht, du leihst dir ein Auto aus und machst da eine Beule rein und der Besitzer des Autos sagt, alles vergeben und vergessen, du brauchst nichts dafür zu bezahlen. Das ist aber nur ein Part der Geschichte. Es gibt noch einen anderen Part. Nämlich diesen Part, diesen Teil, dass Gott so ist, wie er ist. Gott kann Sünde nicht ertragen. Stellt euch mal eine Badewanne vor, das habe ich dieser Frau dann erzählt. Stellen Sie sich mal eine Badewanne vor. Wir waren gleich auf Perdue, ihr wisst, ich bin ein Freund von Perdue. Also stell dir mal eine Badewanne vor, eine Badewanne voller Frösche. Habt ihr so ein Bild vor Augen? Eine Badewanne voller Frösche. So, und jetzt spring hinein. So ist Sünde für Gott. So ist Sünde für Gott. Und er musste einen Weg finden, wie seine Gnade und seine Liebe und seine Sehnsucht zu den Menschen in Einklang kommt mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und der Tod Jesu gab Gott das legitime Recht, den Menschen die Sünde zu vergeben. Ja? Einer Maria zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, auch wenn du schon gesündigt hast, weil Jesus hat dafür bezahlt. Und deswegen darf ich Gerechte zu dir sagen. Ja? Ja? Und das Gleiche jedem von euch zu sagen, einem Gottfried zu sagen, einem Nils, ne? Auch wenn du schon gesündigt hast, Nils, ne? Gott hat dafür bezahlt und er sieht in deinen Augen den Gerechten. Ja? Den Gerechten, weil Jesus hat für dich bezahlt. Stimmt's? Stimmt, ne? Klar. Und das ist der Punkt. Und darum darf Gott sagen, gerecht. Es ging also nicht nur um unsere Sünden, es geht auch um Gott. Dass er Sünde nicht ertragen kann. Denk immer an die Badewanne, finde ich ein tolles Beispiel. Mit der Badewanne. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Interessant ist, ich habe ja vorhin gesagt, wir sollten nach Heiligung streben. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. Zeit vergeht bei euch so schnell. Ja, ist okay, ne? Ich kann noch ein bisschen weitermachen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wir sollen nach Heiligung streben. Wo ist denn, da habe ich mit Claudia an einem Frühstückstisch darüber gesprochen. Claudia, meine Frau heißt Claudia. Wo ist denn der Unterschied zwischen nach Heiligung streben und nach Gerechtigkeit streben? Denn die Bibel spricht doch davon, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Weil er ja er ist ja für uns unsere Gerechtigkeit geworden, als er am Kreuz starb. Darum können wir ja zu Gott kommen. Wisst ihr, wenn ich nach Gerechtigkeit vor Gott strebe, dann versuche ich etwas zu tun, um vor Gott gut dazustehen. Um Gott irgendwas vorweisen zu können. Guck mal Gott, ich habe doch da auch das und das gespendet. Guck mal Gott, ich habe doch auch hier bei diesem Einsatz mitgemacht. Guck mal Gott, ich mache etwas, um vor Gott irgendwas zu beweisen. Und das ist ein hoffnungsloses Unternehmen. Hoffnungslos. Weil die Bibel spricht leider, die ist ja so brutal, die Bibel, ne? Jakobus 2, Vers 10, wer die gesamten Gesetze hält, hundertprozentig hält und nur gegen ein Gebot verstößt, der hat sich gegen alle verstoßen. Der hat alle Gesetze gebrochen. Dumm gelaufen. Wirklich dumm gelaufen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist so wichtig, nach Heiligung streben, da komme ich gleich noch kurz drauf. Nach Heiligung zu streben ist was ganz anderes, wie dass ich versuche, nach Gerechtigkeit zu streben. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Du wirst nichts tun können, um vor Gott hier gerechter dazustehen. Entweder Jesus, du bist vollkommen gerecht durch Jesus oder du bist überhaupt ganz ungerecht und kannst vor Gott nicht bestehen. Diese beiden Pole gibt es nur, schwarz-weiß. Sonst hast du keine Chance, vor diesem Gott zu bestehen. Aber weil Jesus für dich gestorben ist und du Jesus als Gewand angezogen hast, gemäß von Epheser 5, ja, weil du ihn als Gewand hast, ist er deine Gerechtigkeit. Ist er deine Gerechtigkeit. Man darf auch mal sich darüber freuen, oder? Dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Aber Heiligung, strebt nach der Heiligung, ist noch was ganz, ganz anderes. Ja? Heiligung, wie strebt man nach Heiligung? Das heißt, das ist dieser Prozess der Veränderung, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dass wir verwandelt werden, das Bild Jesu. Ich kann bei Heiligung Rahmenbedingungen schaffen, dass Gott mich verändert. Denn ich kann mich nicht selbst verändern. Ja, ich kann mich gar nicht selbst verändern. Aber Gott verändert mich. Die Rahmenbedingungen sind folgende. Zeit mit Gott. Wie viel Zeit nimmst du dir für Jesus? Einfach in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Dir Stille zu nehmen, um auch mal auf ihn zu hören. Oder einfach mal mit ihm zusammen zu sein und sagen, Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Bitte zeig mir ein bisschen mehr von dir. Und dann hören wir hin auf seine Stimme und dann redet er vielleicht etwas zu uns. Und vielleicht sagt er nur eins zu dir. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Und dass du merkst plötzlich, du hast es zwar schon tausendmal gehört, aber irgendwas in meinem Herzen verändert sich. Irgendwie macht es Klick. Offenbarung. Offenbarung, haben wir zu Anfang ja schon gehört, geschieht bei der Bekehrung, aber wir brauchen immer tiefere Offenbarung von Gott. Ja. Das ist so wichtig. Zeit mit Gott. Nächster Punkt. Wort Gottes. Ganz ehrlich, ich mache mir ein bisschen Gedanken um eine junge Generation. Ich weiß nicht genau, wie es bei eurer Generation ist, aber es wird immer weniger in der Bibel gelesen. Es wird immer weniger in der Bibel gelesen. Und das Wort Gottes ist das zweischneidige Schwert. Ja, es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, Mark und Gebein. Kein Geschöpf bleibt für ihn verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor dem Augen, vor dem wir Rechenschaft schulden. Dem wir mal Rechenschaft schulden werden. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes. Und es ist auch eine Speise. Dein Wort war mir zur Speise, als ich es empfing. Sagt, steht schon im Alten Testament. Lest mal Psalm 119. Nur die ersten 176 Verse. Wenn ihr die mal schon mal gelesen habt, dann wisst ihr, wie der Psalmist, was für eine Begeisterung er vom Wort Gottes hat. Das Wort Gottes ist eine Speise. Ich bin Sohn eines Pastors und ich habe gerade eben gehört, ich habe so einen Spitznamen, die wandelnde Bibel oder so ähnlich. Aber es hat auch seine Geschichte. Mein Vater hat den Religionsunterricht gemacht und er hatte mich aufgefordert, oder uns im Religionsunterricht, das war so etwas Ähnliches wie Einsegnungsunterricht, 2 Jahre lang, aber jede Woche, mussten wir jede Woche ungefähr 5 Bibelstellen auswendig lernen. Erst ein Heft aufschreiben, damals gab es noch keine Laptops, markieren, kopieren, einfügen, gab es nicht, sondern abschreiben. Bibelstellen abschreiben, auswendig lernen und dann gab es auch Tests, die wir machen mussten, ob wir die Bibelstellen auch wirklich gelernt haben. Und das war der Anfang. Aber als ich dann selbst erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, habe ich gemerkt, was für ein Schatz das Wort Gottes ist. Ja? Wort Gottes. Dadurch geschieht Heiligung, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, uns darüber nachdenken, das Wort Gottes auswendig lernen, darüber meditieren, vielleicht auch mal ein Studium machen, sagen, wie heißt das, ein bisschen tiefer reingehen, Wort Gottes. Dadurch entsteht Heiligung. Gemeinschaft mit Christen. Schön, dass ihr alle da seid. Echt gut. Gemeinschaft mit Christen ist so wichtig. Ja? In einer großen Einheit, in einer kleinen Einheit, dass wir kriegen Inspiration von außen. Die größte Gemeinde in Deutschland, die es momentan gibt, ist die Gemeinde der Gemeindelosen. Das ist die größte Gemeinde in Deutschland gerade. Viele wiedergeborene Christen leben nur noch für sich selber. Sind mal da und sind mal dort. Wir brauchen verbindliche Gemeinschaft. Verbindliche Gemeinschaft. Ganz wichtig. Und dann, wenn Gott zu dir gesprochen hat, als vierten Punkt, Gehorsam. Innerlich habe ich gerade gedacht, ganz einfach, denn Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer, aber manchmal ist es auch schwierig, gehorsam zu sein, oder? Manchmal ist es auch schwierig, das zu tun, was Gott will. Aber damit zeigen wir, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Wenn du zu mir geredet hast und ich tue das, was du willst, dann glaube ich, dass du schlauer bist als ich. Ne? Glaubt ihr, dass Gott schlauer ist als wir? Jemand hat mal gesagt, Gott hat garantiert Abitur. Ja? Also Gott ist schlauer als wir. Also ich wiederhole das nochmal, diese 4 Punkte. Wie strebe ich nach Heiligkeit? Zeit mit Gott, Wort Gottes, Gemeinschaft und Gehorsam. Die 4 Gs. Ja? Ja. Okay, G. Zeit mit Gott ist, da muss man bei Gott, aber Gottes Wort, Gemeinschaft, Gehorsam und dann Wort Gottes. Ne? Das ist das 4. G dann, weil Gott dabei ist. Genau. Also, er ist voller Liebe, voller Erbarmen und Güte und deshalb opferte er Jesus. Er ist aber genauso gerecht und heilig und er kann Sünde nicht ertragen. Die Bibel motiviert uns, den Herrn zu suchen, dass wir Herzensoffenbarung von Gott bekommen und ihn zu kennen. Nicht hier oben, sondern in unserem Herzen. Das sollte unser höchstes Ziel sein. Noch wichtiger als Mission. Noch wichtiger als Mission, ihn zu kennen. Denn nur dann, wenn du ihn richtig kennst, nur dann wird dein Leben auch eine Ausstrahlung nach außen hin haben. Sonst kommen wir irgendwie ganz komisch rüber. Nicht als Heilige, sondern manchmal so als Scheinheilige. Genau. Je mehr wir diesen Gott kennenlernen, desto weniger wird die Heiligkeit Gottes und die Güte Gottes für uns ein Widerspruch. Weil wir erkennen, es sind 2 Seiten einer Medaille. Gott ist immer sowohl als auch. Ich möchte uns Mut machen, uns auf die Suche nach diesem Gott zu machen, der Gott der ganzen Bibel ist. Er ist der Gott der ganzen Bibel. Er ist immer sowohl als auch. Ja? Aber, wie gesagt, nicht hier oben. Wir müssen es in unserem Herzen erkennen. Ja? Ihn zu suchen, mit dem Ziel, ihn besser kennenzulernen. Und aus dem heraus werden wir glaubwürdige Zeugen für die Welt. Amen.